keep you inside my head, and I wake up tight. I wake up tight again, and I wake up tight. Keep you inside my head, and I wake up tight. I wake up tight again. Gravitating towards you now.
Wake Up Tired von Maria Basel, und diese Künstlerin könnt ihr live erleben, diesen Freitag im Club Franz Milhose in Erfurt in der Löberstraße. Einlass ist 19 Uhr und Beginn ist 20 Uhr. Es war einmal ein Drache, der besaß drei Köpfe und eine Stadt, über die er despotisch herrschte. Die Menschen dort hatte er zur Knechtschaft erzogen, mit Angst zermürbt und Lügen genährt, bis sich alle ganz zu Hause fühlten in seiner Diktatur. Das könnte auch ein Ausschnitt aus Der Hobbit sein, und die Rede von Smaug ist es aber nicht, denn es ist hier eine Erzählung, die im Theater Die Schotte gegeben wird. Der Drache nach Jewgeni Schwarz, und Regie führt Fabian Hagedorn. Und dieses Stück, das könnt ihr jetzt derzeit in der Schotte im Jugendtheater in der Schottenstraße 7 erleben. Unter anderem am morgigen Dienstag könnt ihr euch das anschauen. Beginn ist um 19 Uhr, um 21 Uhr ist es zu Ende. Und so viel sei gesagt, es gibt auch noch Tickets. Fürs Improvisationstheater, keine Überraschung, ist auch jetzt wieder zweimal, ist bereits alles ausverkauft in der Schotte. Wir reden gleich weiter über das Thema Lokaljournalismus. Vorher gibt es aber erstmal ganz neue Musik von Bruno Mars.
Your face got me so intrigued. Orange Tree. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor,
Just Might, ein ganz neuer Song von Bruno Mars, und dieser Song ist auf seinem Album The Romantic mit enthalten und das Album ist am Freitag erst erschienen. Wir von Radio Frei, uns gibt es ja schon eine ganze Weile lang, seit 1990, und ein Kernpunkt, ein Alleinstellungsmerkmal, um in diesen Begrifflichkeiten zu arbeiten, ist natürlich unser lokaler Bezug. Das könnt ihr da draußen am besten beurteilen, wie lokal wir sind, ob wir manchmal zu bundesweite Themen behandeln oder ob das wirklich so, und das ist eigentlich dann klassisch guter Lokaljournalismus, wenn ihr als Hörer denkt, ah, interessant, deswegen stieg also gestern über dem Haus der Rauch auf oder deswegen wurde da der Baum angepflanzt und ihr erfahrt die Hintergründe. Aber es geht auch um Veranstaltungshinweise, dass ihr sagen könnt, ah ja, interessant, wusste ich nicht, ist ja wirklich nur ein paar Häuser weiter, gehe ich ganz gern mal hin. Und natürlich gibt es neben uns als Mitmachradio auch Schwesterradios, in Weimar beispielsweise gibt es Radio Lotte oder Nordhausen Radio Enno, aber es gibt auch privatwirtschaftlich geführte Radios, beziehungsweise in dem Fall lokale TV-Sender, unter anderem in Altenburg. Seit 28 Jahren gibt es da Altenburg TV. Und uns hat interessiert, wie das so läuft. Andreas Kehrer und ich sind dann mal nach Altenburg gefahren, um zu erfahren, wie das ist. Und bevor wir die Fahrt angetreten haben, wollten wir natürlich auch mal wissen, ja, wie sieht es aus, dieses Altenburg TV? Und wir hören mal ganz kurz rein, wie da beispielsweise die Nachrichten präsentiert werden. In dem Fall vom Geschäftsführer selbst, Mike Langer. Das sind die Themen, die Altenburg in dem Fall bewegen.
Bundeswehr auf dem Altenburger Markt. Am 19. März 2026 legen auf dem Altenburger Hauptmarkt rund 500 Rekruten verschiedener Bataillone unter Federführung des Panzerbataillons 701 ihr feierlich öffentliches Gelöbnis ab. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind ab 16.30 Uhr zur eigentlichen Zeremonie eingeladen und können bereits im Vorfeld ab 12.45 Uhr bei einer Geräteschau militärische Großtechnik aus nächster Nähe besichtigen.
Ja, also in dem Fall ein Thema, was mit der Bundeswehr zu tun hat, was eines von vielen Themen selig ist bei Altenburg TV. Und das sind die Nachrichten, die Lokalnachrichten. Und Andreas Kehrer und ich wollten mal wissen, ja, was ist da eigentlich noch alles und wie funktioniert das? Rechnet sich das überhaupt mit der Werbung? Reicht das aus, mit lokaler Werbung Geld zu verdienen? Das Gespräch, was wir geführt haben, das könnt ihr dann in der unter drei Ausgabe auch hören. Aber es gibt auch, wie gesagt, einen Punkt, wo wir jetzt schon mal reinhören können, beziehungsweise das ist dann nicht Teil der Sendung gewesen, das Gespräch, weil wir wollten nochmal auch hören, wie sich das so anfühlte, eben Lokaljournalist zu sein und wie Mike Langer, der Geschäftsführer, das definiert und wie eigentlich sein Werdegang ist. Er ist 1971 in Altenburg geboren, sicher ein Vorteil, wenn man dann auch über die Stadt berichtet. Und hier unsere Eindrücke, die wir in Altenburg vor Ort gesammelt haben. So, ich nehme Fahrstuhl. Ach, hallo. Moment, ich mache die Tür noch. Richtig, richtig, richtig. Wir wollten so ein bisschen rein.
Wir nehmen da manchmal so ein bisschen Voratmo auf, irgendwie manchmal braucht man dann doch was für die Wände auch noch.
Deswegen, und wir wollen das auch nicht künstlich nachstellen.
Ich lache da gerne hin.
Ja, oh wow. Ja, cool. Wir sind inzwischen oben angekommen, also oben in der ersten Etage. Wir sind hier bei Altenburg TV in Altenburg. Wir reden mit Mike Langer, Geschäftsführer von Altenburg TV, von Anfang an mit dabei, seit 28 Jahren, und wollen natürlich auch so ein paar biografische Sachen fragen, aber auch ein paar Sachen, die generell mit Lokaljournalismus zu tun haben. Vielleicht auch nochmal als eine Frage zugespitzt. Der Lokaljournalismus, wo steht der im Jahr 2026? Weil wir haben das auch schon aus anderen Gesprächen rausgehört. Vielleicht ist das ja mitunter die einzige Möglichkeit, das Alleinstellungsmerkmal schlechthin, wo Leute noch sagen, deswegen abonniere ich eine Zeitung, schaue ich Altenburg TV. Wie siehst du das?
Also wir haben ja eine Medienwelt und auch eine Entwicklung. Innerhalb von 5 Minuten weiß ich, was Trump wieder von sich gegeben hat. Aus 300 Quellen, keine Ahnung. Also endlos viel Quellen. Und wir haben eigentlich in manchen Landkreisen vielleicht noch ein Medium, und Altenburg hatte das Glück, dass wir 2 haben mit einer Tageszeitung und dem Lokalfernsehen, wo ich das erfahre, was vor Ort passiert. Und ich glaube, dass dieses, auch wenn das manchmal ein bisschen altbacken klingt, aber dieses Heimatgefühl auch unmittelbar damit zu tun hat, ob vor Ort jemand über Dinge berichtet. Und zwar auch nicht nur über all das, was schief läuft, sondern eben auch über die netten Sachen, Initiativen, wo Leute sich engagieren, wo man auch als Journalist über die Berichterstattung einem Verein helfen kann, der gerade Hilfe braucht. Wo man sozusagen so ein bisschen das Netzwerk unterstützt, was so eine Region hat. Und diese Aufgabe gibt es eigentlich keinen, der die übernehmen kann. Also der Mitteldeutsche Rundfunk so ein Stück weit, aber natürlich hat er auch eine Verantwortung dem Bundesland gegenüber. Und wenn man das mal runterbricht auf die halbe Stunde am Tag, wenn man jetzt mal von Sonderformaten absieht, bleibt da nicht viel, also bleibt im einstelligen Prozentbereich etwas für Altenburg übrig. Und bei uns ist es eben von dem, was wir machen, zumindest mit Akteuren aus Altenburg oder eben über Akteure aus Altenburg, ist es eigentlich 100%. Und ich glaube, dass Lokaljournalismus rein inhaltlich eine wahnsinnig wichtige Funktion hat. Allerdings eben, was ich vorhin auch schon sagte, man muss überlegen, wie man den neu aufstellt. Die Zeitungen haben ihre Lokalredaktionen über Sparmaßnahmen irgendwie in das Heute gerettet. Wenn man sich so Konzepte von großen Verlagen anguckt, hat es wenig mit Journalismus zu tun, wie sie sich einrichten für die Zukunft. Aber hängt ja in einem ländlichen Raum noch mehr ab, wenn im Grunde genommen über das, was dort passiert, nicht mehr berichtet wird. Und da ist schon die Aufgabe, der können wir jetzt in so einem Landkreis wie dem Altenburger Land schon gar nicht so groß gerecht werden, weil wir müssten ja eigentlich überall in jeder, also von uns ja aufgezählt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Städte, den Status Stadt haben, und dann könnte man theoretisch immer überall jemanden losschicken, der dort die Geschichten findet. Also dem können wir schon nicht mehr so gerecht werden, wie wir es uns vorstellen, und die Zeitungen werden es auch nicht mehr. Also Zukunft ja, aber man wird überlegen müssen, wie, und das ist auch, also ist auch keine deutsche Eigenheit, das kann man in allen, wenn man jetzt mal in den europäischen Ländern ist, in allen europäischen Ländern betrachten. In den USA so ein bisschen Sonderform, weil die Flächen schon immer größer waren und diese Netzwerke anders entstanden sind, aber in Europa hat der ländliche Raum und Lokaljournalismus ist ein Problem.
Was glaubst du denn, was der Lokaljournalismus, der wirklich hier vor Ort noch Sachen sichtbar macht, in den Zeitungen oder bei euch im Fernsehen, was glaubst du denn, was der für einen Stellenwert bei den Leuten hat, tatsächlich, die das hier vor Ort konsumieren? Das ist doch so ein bisschen Ja, das sind die Letzten, die sich noch für uns interessieren, oder? Weil ganz oft ist es so, ich arbeite ja hauptberuflich für den MDR, dass schon uns vorgeworfen wird, wenn ich irgendwo ins Land fahre und da vor Ort recherchiere und mit Leuten spreche, mir dann schon vorgeworfen wird, naja, ihr guckt ja gar nicht auf uns. Eigentlich ist es jetzt, du bist der Erste, der seit 10 Jahren mal hier vorbeikommt, so nach dem Motto. Und so ist es ja teilweise auch, dass der MDR selbst mit all dem Geld, das er hat, noch hat teilweise, ja das gar nicht abdecken kann und auch viele Verlage, Zeitungsverlage das mittlerweile nicht mehr abdecken können. Deswegen, wie gesagt, die Frage, was glaubst du, was bedeutet das den Leuten überhaupt noch, dann in solchen Medien wie bei euch sichtbar zu sein?
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das merken wir jetzt gerade im Zuge dessen, wenn wir diese, also wir machen aus unseren Nachrichten auch so Shorts zu einem Thema, schieben die über Social Media raus und dann merken wir ja bei der Teilerei, also wie die Leute sich für dieses Thema interessieren und kriegen dort wirklich sehr, sehr hohe Rankings, manchmal auf Themen, wo wir selber ganz erstaunt sind. Also wir hatten jetzt ein Haus, was weggerissen wird, was schon seit Jahren die Leute stört, weil es auch gefährlich aussah. Und dann kam die Nachricht, es wird jetzt weggerissen. Wir haben dann eine Nachricht dazu gemacht, dass das wegkommt. Es war eigentlich mehr eine Verkehrsnachricht, hat aber einen wahnsinnigen Zugriff gekriegt, weil das die Leute bewegte. Und dann ging eine Diskussion drunter los, ja, dort steht ja auch noch so ein Haus, da müsste man sich auch mal drum kümmern. Also wir haben durchaus, merken wir, dass diese Wichtigkeit der lokalen Nachrichten, also ich glaube, ein Kollege hat das mal gesagt, das ist ein bisschen überspitzt, war glaube ich, des Hamburger Fernsehens mal vor Jahren bei einem Kongress, ist gerade tatsächlich, ist das Zitat zurzeit ein bisschen schwierig, aber es ist ja treffend, was interessiert mich der Gazastreifen, wenn es um den Zebrastreifen vor der Schule meiner Tochter geht. Und das hat etwas. Und und ich bekomme aber eben die Nachricht aus dem Gazastreifen, die bekomme ich ja. Das ist ja gar keine Frage. Also die kommt über alle Medien zu mir rein, aber eben die zum Zebrastreifen nicht. Und insofern wird diese Nachricht, um die Frage zu beantworten, ist natürlich wahnsinnig was wert. Und ich, Mitteldeutscher Rundfunk, es gab jetzt vor 2 Tagen einen Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk über eine Initiative in Altenburg, die dann innerhalb des Ganzen geteilt wurde. Also da merkt man, auch da merkt man ja diese Dankbarkeit. Also auch wir haben das dann gekriegt mit dem Hinweis, guck mal, der MDR hat da was gemacht, morgen findet die Veranstaltung statt, vergesst nicht zu kommen. Und daran sieht man eben, wie wichtig das ist und dass das aber eben ein Feld ist, was immer mehr brach liegt.
Also ich hatte immer das Gefühl, als ich noch Lokaljournalismus in Erfurt gemacht habe, dass es auch ganz viel ein Stück weit ein Heimatgefühl auch für die Leute ist, ja, sozusagen. Nicht nur zu lesen, was in der eigenen Stadt oder im eigenen Ort passiert, sondern auch dann eben über Kommentarspalten teilnehmen zu können und sich mit anderen darüber auszutauschen.
Es ist natürlich auch, dass eine ländliche Region, und nehmen wir jetzt mal Altenburg, das ist immer so ein Mikrokosmos, der sich da entwickelt. Und bei all den Problemen, die draußen sind, versucht man sich auch mal so ein bisschen in seinem Mikrokosmos zurückzuziehen und der soll irgendwie so ein bisschen wie die eigene kleine Welt funktionieren. Und da gehört natürlich auch ein Nachrichtenmedium dazu. Weswegen ich ja auch sage, auch das Unterhaltungsformat bei Altenburg TV sind aber Akteure aus der Region, die man auf der Straße treffen kann, die kann ich ansprechen dazu. Und auch das ist wichtig. Oder eben, wir haben im letzten Jahr gab es eine Radtour von Sportvereinen in die Partnerstadt Zlin und das haben wir begleitet und haben da eine Reportage gemacht. Und wir merken natürlich an den Abrufzahlen, dass das wahnsinnig interessant ist, weil das ist ja auch so ein Punkt, da konnten die Leute jetzt nicht dabei sein, aber es sind die Akteure aus der Region, die dann dort waren. Man lernt noch so ein bisschen mal diese Partnerstadt kennen und das sind so, das ist immer eine todsichere Bank, die funktioniert.
Vielleicht, um gleich mal so eine erste Verknüpfung zu deinem Lebenslauf zu machen. Du bist ja in Altenburg geboren in den frühen 70er Jahren. Wie sehr ist das eigentlich natürlich von unschätzbarem Vorteil, dass du die Region sehr, sehr gut kennst über Jahrzehnte? Oder anders gefragt, wenn jemand hier mitmachen würde bei Altenburg TV, ist es doch fast Voraussetzung, dass man zumindest hier in der Region so ein bisschen verwurzelt ist. Wenn hier jemand jetzt aus Nordrhein-Westfalen sich bewerben würde, der bräuchte ja sehr, sehr lange, um die Befindlichkeiten hier mitzubekommen.
Tatsächlich sind wir da auch in so einem Thema, weil wir vorhin mal bei den Kosten, Produktionskosten waren, was unmittelbar auf die Produktionskosten ausschlägt, ist schon der Punkt, dass ich von hier bin und immer, also innerhalb von 3 Sekunden weiß, wen muss ich anrufen, wenn es um das Thema geht. Und dann muss ich dem das nicht erklären, der hört, wer ich bin, und dann weiß der, ah, du rufst an wegen. Also das funktioniert sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir haben zum Beispiel, und ich finde, das merkt man, wir haben eben auch eine Tageszeitung, die in ihrer Umstrukturierung, gibt es dort keinen festen Redakteur mehr aus Altenburg. Also die pendeln alle ein, jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen, aber eben aus Leipzig. Und das merkt man. Also wenn ich eine Initiative, die in Altenburg schon seit 40 Jahren oder 30 Jahren existent ist, und ich fange so an zu erklären, als braucht es erstmal eine Vorgeschichte, weil der Journalist diese Vorgeschichte braucht und alle sagen, ja, das kenne ich doch, brauche ich jetzt nicht erklärt zu kriegen. Dann wird es schwierig. Also es ist ein wahnsinniger Vorteil, in der Region zu sein. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass dieses Netzwerk, und da rechne ich jetzt mal das Altenburger Land, wo irgendwie jeder jeden kennt. Und wenn ich einen nicht kenne, kenne ich einen, der ne kennt. Und insofern ist das ein ungeheurer Vorteil und auch produktionstechnischer Vorteil.
Und dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die wir sonst eigentlich fast immer zum Anfang mitstellen. Jetzt ist es so, du bist hier geboren, bist aufgewachsen, hast BWL studiert, hast du erst schon gesagt, in Leipzig, glaube ich.
Oder? In Leipzig.
Ja, genau. Und bist dann nach dem Studium hierher zurückgekommen, hast also eigentlich deine Wurzeln immer hier behalten. Wie bist du dann aber dazu gekommen, tatsächlich hier Geschäftsführer zu werden? Das bist du seit 98 auch schon, oder?
Ja.
Also wie bist du hier so ins Lokalfernsehen reingerutscht?
Das ist der Betriebsvor, der wird auch sagen, handelsrechtlich ist das alles ganz anders. Du musst jetzt nicht so ein bisschen in die DDR-Zeit zurückgehen. Ich habe in meinen Jugendjahren ganz viel ausprobiert, was man so in der Freizeit machen kann, und habe dann irgendwann festgestellt, Sport ist es nicht. Und dann liegen manchmal die Dinge sehr nah. Mein Vater war beim Film und hat nebenbei noch so ein Filmstudio geleitet. Die nannten sich damals zu der Zeit ein Amateurfilmstudio. Und dann habe ich natürlich mit, logischerweise, als mein Vater da war, mit 13 angefangen, Film zu machen. Damals noch mit Flachfiguren, also ich habe Trickfilm gemacht, Flachfiguren, Trickfilm mit 16mm Kamera. Und das hatte zur Folge, weil ich an Wettbewerben recht erfolgreich war. Also ich bin Preisträger des FDJ, des Preises der FDJ-Bezirksleitung Leipzig. Irgendwann meldete sich tatsächlich das DDR-Fernsehen bei mir und sagte, sie bieten mir einen Volontariatsplatz für nach der Schule an. Und ich hatte war dann schon Adlershof und war bei der Abteilung Grafik-Trick, hätte ich ein Volontariat gemacht. Und das wäre sozusagen auch der Einstieg gewesen in das Thema Film- und Fernsehkamera-Studium. Und dann kam, wie das für viele war, die Wende. Und irgendwie war alles weg. Man wusste gar nicht, wie das weitergeht, wie das DDR-Fernsehen. Also der Volontariatsplatz war definitiv weg. Es war unklar, was mit der Armee. Also es war ja zu DDR-Zeiten alles so gesetzt. Und ich musste irgendetwas tun. Und da kam dann das Betriebswirtschaftsstudium als irgendwie halbwegs machbare Größe, ohne zu viel Zeit, die für andere Dinge draufgehen mussten, zu investieren. Und ich habe das am Anfang gar nicht sehr gemocht, und bis ich dann in den Vertiefungsstudien zum Thema Marketing reinging, dann machte das langsam so Klick und ich wusste, wofür das Ganze Sinn macht, weil parallel mein Vater sich selbstständig gemacht hatte, unter anderem mit einer Videoproduktion, Film-, Fernsehproduktion. Und ich habe dann parallel zum Studium schon so ein bisschen da gearbeitet, wo dann dieses Marketing auch eine Rolle spielte, und habe dann meine Diplomarbeit auch an der Uni in Leipzig zum Thema Vermarktung lokaler Medien und Kulturprojekte gemacht. Also habe eigentlich mich mit diesem Thema Lokalfernsehen, damals war das noch gar nicht zugelassen in Thüringen, in der Form wie jetzt. Die Novellierung des Gesetzes kam erst 97 und habe aber dann eben, bin ich sozusagen in den väterlichen Betrieb mit eingestiegen. Und als dann die Gesetzeslage dies zuließ, haben wir natürlich gesagt, das macht natürlich für uns als Produktionsfirma dann auch Sinn. Und damals war es noch eine GbR, weswegen jetzt Geschäftsführer der falsche Begriff wäre, rein handelsrechtlich. Aber im Grunde genommen habe ich dieses Fernsehen dann mit aufgebaut von der Stunde Null an bis heute.
Und das Also dann habt ihr Altenburg TV quasi mit deinem Vater noch zusammen gegründet.
Genau.
Also eine Familiendynastie.
Das ist eine Dynastie, ist jetzt ein großes Wort. Zumal es auch keine Folge so richtig gibt, da meine Kinder in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ja, grundsätzlich ist es, wir waren aber eben eine Produktionsfirma schon vorher, haben damals zum Beispiel auch viel für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und haben es dann aber eben auf dieses Thema Lokalfernsehen konzentriert und dann so Stück für Stück auch ausgebaut.
Mike Langer, das waren ganz viele Erkenntnisse für uns und auch für die Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und mit diesem Mike Langer haben Andreas Kehrer und ich, Rainer Tucke, geredet in Altenburg vor Ort. Und das ergänzende Gespräch, das übrige Gespräch, wenn man so möchte, das könnt ihr auch heute bei Radio Frei hören in unserer Reihe unter 3. Da gibt es nochmal ausführlich Mike Langer, denn wir haben auch eine Führung durch den Sender gemacht und da erfahrt ihr noch weitere Dinge, auch wie Lokaljournalismus, in diesem Fall Lokalfernsehen, funktioniert. Musik von Etienne de Crécy, Brie Choc. Wir haben schon darüber berichtet, die nächsten zwei Wochen gibt es eine Veranstaltungsreihe Erfurt in Bewegung, initiiert von der Mehrwertstadt Erfurt, dem Klanggerüst, dem Retronom, dem Schambrowski, die letzten drei. Das sind Clubs, Begegnungsstätten in Erfurt. Und es geht um Protest, um Stadtkultur, die Stadt der Zukunft, inwieweit wir selber die Möglichkeit haben, in diesem Fall auf Erfurt auch Gestalt anzunehmen. Deswegen ist irgendwann hier auch der Ableger der Mehrwertstadt Erfurt entstanden, als politischer Arm, wenn man so möchte. Und da gab es immer wieder Aktionen. Darauf wird auch zurückgeblickt in einer Ausstellung im Retronom, die eben zum Beispiel fordern, mehr Radwege in Erfurt und bezahlbaren Wohnraum. Gab es immer wieder Sachen, auch eine bessere Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gab es. Dann eine Herzensaktion, das konnte man sich alles nochmal anschauen. Am Samstag war deswegen eine Vernissage und keine Überraschung. Das war natürlich auch ein parteipolitischer Wind, der da von der Mehrwertstadt Erfurt in dem Fall durchwehte. Und es waren natürlich viele Mitglieder der Mehrwertstadt da. Trotzdem hier mal ein paar kleine Eindrücke eben von dieser Vernissage.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's wirklich los. Echt jetzt?
Ja, cool.
Es passiert gerade noch was, was dich betrifft, aber ich wollte auch sagen, dass ja, die Mehrwertstadt für mich auch so mein politisches Engagement in Erfurt überhaupt initiiert hat und ich euch so als wirklich total kreativ wahrgenommen habe und da ganz froh war und bin über eure Aktion. Aber es geht jetzt nicht um mich, es geht um dich trotzdem nochmal, weil eine Position wechselt
oder die jetzt muss aus. So, ich freue mich, dass ich euch recht herzlich begrüßen kann zur Vernissage unserer Aktionswoche. Mein Name ist Sebastian Perlenwitz, ich bin Mitbegründer und Initiator der Aktionswoche. Wir haben das zu viert geplant. Wo sind sie denn? Zwei Wochen im März haben wir uns gedacht, rödeln wir so ein bisschen rum in Erfurt, zeigen Filme zu verschiedenen Themen. Und wenn man sowas macht, dann braucht es auch mal so einen Anfang und ein Ende. Deswegen haben wir gesagt, machen wir eine Vernissage und zeigen, was wir die letzten Jahre auch so gemacht haben, gucken, was andere gemacht haben. Und haben auch geguckt, wen gibt es denn in anderen Städten.
Ja, das alles ist ja mal ganz interessant, dass man sich mit anderen Städten vergleicht. Das war Sebastian Perlenwitz von der Mehrwertstadt Erfurt. Lange Zeit saß er auch für die Mehrwertstadt im Stadtrat in Erfurt. Da ist er inzwischen ausgeschieden. Und die Mehrwertstadt hat eben zusammen mit dem Retronom, mit dem Klanggerüst und dem Schambrowski eben jetzt diese Aktionsreihe Erfurt in Bewegung. Und einerseits eine Rückschau, ist auch ein bisschen Eigenwerbung für die Mehrwertstadt in Form dieser Ausstellung im Retronom, wo man eben nochmal schaut, was gab es eigentlich alles an Protestaktionen und wie kann man überhaupt selbst dafür sorgen, also selbst als Erfurter, Erfurterin in dem Fall, dass sich hier Dinge ändern oder dass Dinge vielleicht auch manchmal nicht entstehen, dass nicht das neue Einkaufszentrum gebaut wird, sondern eben ein Park erhalten bleibt oder erstmal überhaupt entsteht. Das waren so Fragen, die natürlich da auch mit Thema an diesem Samstagabend vorgestern waren. Und eben, wir haben es schon gehört, werden jetzt die nächsten Wochen, zwei Wochen Filme gezeigt. Aber es gibt auch eine Fahrradtour. Ich habe mal geschaut, was alles so da ist. Wir werden auch hier von Radio Frei immer auf die einzelnen Veranstaltungen gerne darauf hinweisen. Beispielsweise am Samstag, den 14. März, das ist erst in anderthalb Wochen, gibt es eine Fahrradtour zum Thema Wohnen in Erfurt, beginnend im Schambrowski, wenn ich das hier richtig sehe, 10 bis 12 Uhr. Und apropos Schambrowski, bereits morgen wird da ein Film gezeigt, und zwar 27 Stories. Und da habe ich leider zu dem Film selber wenig rausgefunden. Ich vermute aber mal, dass es eben auch um die Stadt der Zukunft geht. Also da einfach mal für Neugierige hingehen. Also morgen Abend 19 Uhr, also am morgigen Dienstag im Schambrowski in der Magdeburger Allee 90. Und wie gesagt, auch in diesen Sendungen werden wir immer wieder mal gucken, was noch an Veranstaltungen ist die nächsten anderthalb Wochen. Wir hören Live-Musik mal in dem Fall von einer Band, die bereits seit den 80er Jahren existiert. Wir hören auch einen Song von dieser Band aus den 80er Jahren. Die Rede ist von den Pet Shop Boys. Die haben nämlich ganz frisch ein Live-Album veröffentlicht. Dreamworld heißt das. Und da sind viele Aufnahmen drauf, die sie während ihrer Tour 2023 in Kopenhagen in Dänemark aufgenommen haben. Hier also eine Version von Rent, aufgenommen im Juli 2023 in Kopenhagen. We'll be right back. Bestimmt ausverkauft dieses Konzerts in Kopenhagen vor 3 Jahren im Sommer. Der Pet Shop Boys. Rent war das in einer Live-Version und das enthalten auf einem gerade frisch erschienenen Live-Album der Pet Shop Boys Dream World benannt. Gleich geht es darum, was andere schreiben, welche Themen sie beschäftigen. Ich habe mal geschaut im Blätterwald, im Online-Blätterwald, was sind die Themen in dem Fall von Übermedien, aber auch der Taz.
I'm gonna be on my own again.
Single Girl von Lush gehört hier im Unterdessen-Magazin auf Radio Frei mit Reinhardt am Mikrofon. Ich habe schon gesagt, ich habe mal geschaut im Online-Blätterwald, was sind die Themen der anderen, die eben so aufs Blatt kommen oder in Berichtsformen dann veröffentlicht werden. Unter anderem bin ich bei taz.de fündig geworden. Die Taz waren nicht die einzigen, die natürlich beobachtet haben, was vergangene Woche passiert ist nach der Berlinale. Wir haben ja auch sehr ausführlich über die internationalen Filmfestspiele Berlin berichtet, die Berlinale abgekürzt so genannt werden. Und vor einer Woche gab es schon die Preisverleihung. Einer der Preisträger, ein Palästinenser, hat sehr kritische Worte gefunden. Und das wurde zum Anlass genommen, dass man diese Dankesrede eben nicht genügend eingefangen hat. Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD hat die Veranstaltung daraufhin verlassen. Und das dauerte noch ein paar Tage vergangene Woche, ehe dann eine Sondersitzung einberufen wurde vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und es ging wohl darum, dass die Leiterin der Berlinale entlassen werden soll. Es gab dann einen offenen Brief und viel Rückendeckung für Tricia Tassel. Und damit ist erstmal diese Personalie vorerst vom Tisch. Man muss dazu sagen, dass überhaupt sich die Bundesregierung in Form des Kulturstaatsministers einmischt, hat damit zu tun, dass die Berlinale von der Bundesregierung finanziert wird. Und die Taz hat sich eben auch nochmal damit beschäftigt. Und ich möchte zumindest in Auszügen aus einem Artikel von Pauline Jeckels zitieren unter der Überschrift: Wolfram Weimer kämpft autoritär, muss aber nicht gewinnen. Der Tattel-Rückzieher des Kulturstaatsministers ist ein Vorerstsieg im Kampf um Meinungsfreiheit. Für einen langfristigen Sieg braucht es Widerstand. Dass die Berlinale dieses Jahr in einem Eklat enden würde, zeichnete sich Wochen vor Beginn des Filmfestivals ab. Mitte Januar trafen sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Berlinale-Leiterin Tricia Tattel zu einem Auftaktgespräch. Worüber sie sprachen, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wie Weimars Ministerium das Treffen später in einem knappen X-Post zusammenfasste. Das Festival ist die Stimme des internationalen Kinos, mutig und relevant. Klar ist auch, hier darf kein Platz für Antisemitismus sein. Für all jene, die sich mit Weimar nie näher befasst haben, mag dieser zweite Satz vielleicht etwas merkwürdig dastehen, aber klar, auf einem Festival sollte kein Platz sein für Antisemitismus. Wer mit Weimars Politik vertraut ist, konnte die Aussage als Drohung lesen, bei der nur das Sonst unausgesprochen blieb. In dieser Woche stellte Weimar klar, dass es eine Drohung war und buchstabierte das Sonst aus. Sonst gibt es Konsequenzen für Tattel. Nur war es eben nicht Antisemitismus, der nicht stattfinden durfte, sondern Palästina-Solidarität. Laut Presseberichten sei Weimar zum Schluss gekommen, dass mit Tattel an der Spitze nicht weitergehen könnte. Nötig sei ein Neustart, nachdem Linke und Palästina-Aktivisten die Festivalbühne für krasse antisemitische und propagandistische Zwecke missbraucht hätten. Zwei Vorfälle wurden als Begründung genannt. Die Rede des Regisseurs Abdallah Al-Khatib und ein Foto, das Tattel mit einer Palästina-Flagge zeigt. Nur waren diese Geschehnisse nicht antisemitisch. In der sogenannten Eklat-Rede warf Al-Khatib der Bundesregierung Mitverantwortung am israelischen Genozid in Gaza vor. Ein Vorwurf, den unzählige Völkerrechter und internationale Menschenrechtsorganisationen teilen. Auch das Zeigen einer Palästina-Flagge ist sicherlich nicht antisemitisch. In einer Sache hat Weimar aber recht. Aus propagandatheoretischer Sicht haben politische Symbole und politisch aufgeladene Reden auf öffentlichen Bühnen einen propagandistischen Charakter. Das trifft aber auch dann zu, wenn die Berlinale-Leitung mit Ukraine-Flaggen posiert wie 2023, wenn sie Selenskyj die Eröffnungsrede halten lässt oder eigene Ukraine-Solidaritätspins anfertigen lässt. Daran hätte Wolfram Weimer wohl genauso wenig Anstoß genommen wie seine Vorgängerin Claudia Roth damals. Weimers Problem ist nicht Propaganda. Sein Problem ist Propaganda, die sich den politischen Interessen der Bundesregierung entgegenstellt. Zitat Ende. Das war ein Auszug aus einem Bericht der Taz, geschrieben von Pauline Jeckels. Komplett den Bericht könnt ihr nachlesen unter taz.de. Wolfram Weimer kämpft autoritär, muss aber nicht gewinnen. Veröffentlicht wurde dieser Bericht am Samstag vorgestern. Und einen zweiten Bericht möchte ich auch noch in Auszügen zitieren aus übermedien.de. Hier geht es um News, das selbsternannte Nachrichtenportal, wo Julian Reichelt, Ex-Bildchef, Der Chefredakteur ist. Auch hier möchte ich zitieren aus einem Bericht von Annika Schneider unter der Überschrift: News verkauft rassistische Hetze als Insiderbericht über Abschiebung. Ich beginne. Bei News darf ein Bundespolizist minutenlang krude Thesen über Migranten verbreiten. Das Interview verstößt nicht nur gegen jeden Anstand, sondern auch gegen den Pressekodex. Und es zeigt, warum Newsbeiträge zwar wie Journalismus rüberkommen, aber einfachste journalistische Standards unterlaufen. Das Berliner Online-Medium News hetzt gegen Ausländer. Nicht subtil, sondern ganz direkt. In einem knapp 10-minütigen Videobeitrag berichtet ein Polizist von seinen Erfahrungen mit Abschiebung. Was bei Abschiebeflügen wirklich passiert. Insiderbericht eines Polizisten. So der Titel. Das Problem: Der Polizist erzählt nicht nur, was bei Abschiebung angeblich wirklich passiert. Er gibt auch zum Besten, was er generell so hält von Menschen, die abgeschoben werden. Er habe selten brutalere und gewaltbereitere Menschen erlebt als Somalier, sagt der Polizist zum Beispiel. Angesprochen auf Ausländerkriminalität behauptet er, vielen fehle das Unrechtsbewusstsein komplett. Diese Menschen sind bereit, für geringste Sachwerte andere Leute umzubringen, weil sie es einfach nicht anders kennengelernt haben. Auf die Frage, welche Nationalitäten für die meisten Probleme sorgen, nennt der Polizist neben Somaliern auch Afghanen, Syrer, Kongolesen, Nigerianer, Marokkaner, Algerier und Iraker. Nur Ghana seien eigentlich noch recht umgänglich. Noch offensichtlicher kann Rassismus nicht daherkommen. Verbreitet, ohne größeren Produktionsaufwand, ein Protagonist und ein Journalist, gefilmt auf der nebligen Panoramaplattform des Münchner Flughafens, ein bedrohlicher Klangteppich, fertig ist der Beitrag. Bei News passt diese Hetze ins Programm. Die Redaktion unter Führung des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt diffamiert systematisch die immer gleichen Gruppen als angebliche Gefahr für die Gesellschaft. Queere Menschen, alle irgendwie Linken, Nichtregierungsorganisationen, auch liberale Teile der CDU und die Bundesregierung samt Kanzler Friedrich Merz. Vor allem aber Migranten. Chefredakteur Reichelt hat im Januar auf X eine Reihe politischer Forderungen benannt, auf die seine Redaktion hinarbeitet. Unter anderem Abschieben wie Donald Trump. Und damit ende ich erstmal mit dem Zitieren dieses Artikels. Ihr könnt ihn komplett nachlesen bei übermedien.de unter der Überschrift News verkauft rassistische Hetze als Insiderbericht über Abschiebung. Ein Beitrag von Annika Schneider, veröffentlicht am 20. Februar 2026. Together. Musik von Depeche Mode aus dem Jahr 1985. Da gab es ein Best-of-Album und da war auch Shake with the Seas mit dabei. Und ihr hört gerade noch so unterdessen, und wo ein Unterdessen am Montag ist, gibt es auch ein Unterdessen am Dienstag, also morgen ab um 9, dann mit Kollegin Donata, und die ist jetzt zu mir kurz gekommen. Hallo Donata.
Hallo Reinhard.
Was gibt's denn morgen alles? Auf jeden Fall, wenn ich raten müsste, natürlich die feste Rubrik Albert Jörimann aus neutraler Sicht, ein Schweizer Journalist, der eben die neutrale Sicht hat und ähnlich wie es Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch tut, nochmal Ereignisse einordnet. Das ist schon mal gesetzt.
Das wird, das schickt er eigentlich immer so am Montag rüber. Deswegen, ich kann noch nicht sagen, was uns morgen erwartet.
Es wird bestimmt um den Iran gehen und die Militäroperation im Iran. Da muss man kein Prophet sein.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Als nächstes haben wir dann auch das Kalenderblatt, das immer von Asmus gestaltet wird. Da geht es morgen um das Ende der russischen Leibeigenschaft am 3.3.1861, also vor 165 Jahren. Und passend dazu habe ich Musik von Tschaikowski rausgesucht.
Ah, sehr gut. Ja. Aber ich will jetzt nicht abschweifen, weil ich war mal im Tschaikowski-Museum in Russland in Watkins und saß am Klavier, wo Tschaikowski musiziert hat. Also das fällt mir mal bei Peter Tschaikowski ein. Ja. Also ein Rückblick an Kalenderplatz.
Genau. Dann in der zweiten Hälfte erwartet uns dann ein Interview, was ich heute noch führen werde, mit den Naturfreunden. Also das ist ja eine Bildungsanlaufpunkt, auch aus der Johannesstraße, also um die Ecke.
Nur ein paar Häuser weiter.
da gibt's, also die haben eine Ausstellung, die wurde auch letztes Jahr schon mal vorgestellt, zum Thema Fake News. Und dazu gibt es jetzt auch 4 verschiedene Workshops für Schulklassen, die also ab 5. Klasse kann man die einladen. In Erfurt ist es auch, also für Schulen in Erfurt ist es tatsächlich kostenlos. Und ja, da lasse ich mir heute mal einen Überblick geben und werde dann morgen davon berichten.
Also weiteres Thema ist auch immer wieder, kann man sich ja anschauen, Fake News, wir hatten schon mal Berichte dazu gesagt. Und auf jeden Fall, was wir ja immer wieder sagen, je früher man damit umzugehen weiß, desto besser.
Genau, und trifft natürlich auch eigentlich alle Altersklassen. Und wenn man da früh geschult wird, dann finde ich, hat man da was voraus anscheinend. Und zum Schluss hatte ich noch was rausgesucht. Und zwar gibt es ja seit Anfang des Jahres eine neue KI-Klausel im Vertrag für SynchronsprecherInnen bei Netflix, in der verlangt wird, dass praktisch die Aufnahmen zum KI-Training benutzt werden. Und da stellen sich gerade ganz viele, eigentlich die bekanntesten Synchronsprecher Deutschlands, geschlossen dagegen und streiken. Und deswegen kommen auch gerade kaum deutsche Synchronübersetzungen auf Netflix raus. Also neue Produktionen, meine ich.
Auch bemerkenswertes Thema, was wir immer gar nicht so wahrnehmen. Wir schauen ja Filme, Serien, auch bei Streamingportalen wie Netflix, immer ganz selbstverständlich an. Und es ist manchmal nicht bewusst, dass da Menschen dahinter stehen, die auch davon leben. Und KI, die künstliche Intelligenz, du kannst heute sehr gut Stimmen nachmachen, das ist auf jeden Fall eine Bedrohung. Und hier gibt es schon Einfallstore, so nach dem Motto, wenn man einmal was eingesprochen hat mit einem Synchronsprecher oder einer Synchronsprecherin, kann man für alle Ewigkeiten dann auch neue Sachen mit dieser Stimme einsprechen. Das ist die Gefahr, die da natürlich droht. Also auch das ist nochmal Thema. Und wenn ich raten müsste, gibt es natürlich viel Musik und vielleicht auch einen Song, der mit dem Eurovision Song Contest zu tun hat. Du hast es ja verfolgt. Inzwischen weiß man, welcher Song für Deutschland ins Rennen geschickt wird. Sarah Engels, hast du gesagt.
Sarah Engels singt Fire.
Wird der morgen kommen, der Song? Magst du den?
Ja, den werde ich auch spielen. Also ob ich den mag, ich finde ihn in Ordnung. Also ich hatte 2 Favoriten von den ganzen neuen Acts am Samstagabend. Und die haben es auch beide in das Superfinale geschafft. Und dann hat aber leider die 3. aus dem Finale gewonnen. Aber ich wünsche ihr alles Gute. Ich denke, wir haben da einen ganz guten Song am Start.
Wir schauen dann natürlich dann auch im Mai genau hin, so wie viele andere. Da findet dann der Eurovision Song Contest in Wien statt. Donata, vielen Dank, dass du hier warst. Morgen dann, spätestens morgen wieder einschalten.
Ab 9. Genau.
Jetzt einfach weiterhören. Es gibt unter anderem direkt anschließend das Raumfahrtjournal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.